Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer dritten Staffel von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Nachdem wir in der ersten Folge über die Entstehung des Arbeitserziehungslagers in der Reichenau gesprochen haben, gehen wir in dieser auf die erstellte Studie über das Lager ein. Dazu habe ich den Mitautor der Studie, Horst Schreiber, eingeladen. Horst Schreiber forscht intensiv zu zeitgeschichtlichen Themen in Tirol und ist unter anderem Leiter der Michael-Geismayer-Gesellschaft sowie von erinnern.at und war, wie Sabine Pitscheider, Mitglied der Expertinnenkommission für die Reichenau. Im gemeinsamen Gespräch kommen wir auf die Genese der Studie zu sprechen, welche Schwierigkeiten bei der Recherche aufgekommen sind und gehen auch auf Details der Studie ein. Lieber Horst, danke für deine Zeit. Wir sprechen in unserer Staffel hauptsächlich über das Arbeitserziehungslager Reichenau. Du bist von der Forschung, oder von der Seite der Forschung sehr stark einbezogen zu arbeiten für das Lager Reichenau. Mit der Sabine habe ich bereits gesprochen über die Lagersituation in Tirol im Allgemeinen, aber dann auch im Speziellen über das Arbeitserziehungslager Reichenau, wie es angefangen hat, den Wandel. Und mit dir möchte ich heute über eine Studie sprechen, die von der Stadt Innsbruck in Auftrag gegeben wurde, an das Wissenschaftsbüro, an dem du beteiligt bist. Und die Studie haben dann deine Person und auch an dieser Stelle erwähnt die Sabine Pitscheider, die ebenfalls an der Studie teilgenommen haben. Kannst du uns vielleicht kurz ein bisschen über den Hergang der Studie erzählen, wie der Auftrag an euch gekommen ist, warum diese Studie gemacht wird?
Nun, es ist ja so gewesen, dass die Stadt Innsbruck vor 3 Jahren eine Arbeitsgruppe installiert hat, um darüber nachzudenken, wie ein würdevolles Gedenken in der Reichenau sein könnte, um auch ein neues Gedenkzeichen, neue Form von Gedenkzeichen zu machen und eine Ausschreibung auch zu tätigen, die jetzt ja gerade im Laufen ist, weil 1972 ist dieser Gedenkstein ungefähr dort, wo das Lager stand in der Reichenau, gemacht worden. Das war für damalige Verhältnisse sehr, sehr früh, weil ja eigentlich die Gedächtnislandschaft in Tirol 80er Jahre beginnt schon stärker, das Gedenkzeichen gemacht werden, aber so richtig ist erst die 90er Jahre und Nuller Jahre. Aber dieses Gedenkzeichen ist natürlich etwas, das heute sowohl von der Inschrift als auch von der Ästhetik her natürlich jetzt ein halbes Jahrhundert später nicht mehr so zeitgemäß ist und weil vor allem in der Reichenau ja sehr viel passiert ist mit Neubauten, Umbauten etc., sodass auch der Standort sehr ungünstig ist. Das war so der Hintergrund. Und diese Sabine Pitscheider und ich waren ja in dieser Kommission. Und im Zuge dessen war klar, auch von unserer Seite, dass es auch eine bestimmte Form von Personalisierung geben muss, wie immer ein Gedenkzeichen ausschauen wird, aber das ist eine Voraussetzung und dass es natürlich auch notwendig ist, zumindest annäherungsweise zu schauen, wie viele Menschen sind denn überhaupt dort zu Tode gekommen und was kann man denn eruieren? Wie gesagt, sehr, sehr spät. Wir haben das eingebracht, dass es notwendig ist und dann hat die Kommission bzw. die Stadt Innsbruck rasch beschlossen, dass wir dem professioneller nachgehen. Und wie gesagt, die Dokumentationsebene ist, die Aktenlage sehr schwierig und so gibt es einerseits die Erhebungen, die die österreichische Seite, das heißt Tiroler Gerichte gemacht haben gegenüber einzelne Täter oder Menschen, die in Verdacht standen, Taten begangen zu haben. Und auf der anderen Seite natürlich die sehr breiten Erhebungen, die die französischen Behörden nach 1945 gemacht haben, die schlussendlich gemündet sind in einen großen Prozess, der ausgerichtet wurde von der französischen Militärregierung, also von entsprechend professionell ausgebildeten Richtern etc. Und das war mal so ein großer Bestand, der durchzuschauen war. Und auf der anderen Seite war klar, die Menschen sind im Lager gestorben, die Menschen sind aber auch im Krankenhaus Innsbruck oder im Krankenhaus, das heißt im Bracken des Krankenhauses, Hall ums Leben gekommen. Da musste man nämlich auf der einen Seite die Totenbeschauer befunden, die es noch gibt, gerade auch im Stadtarchiv durchschauen, ein bisschen auch was Hall betrifft. Und ich habe eben in Paris im Archiv einen gesammelten Bestand gefunden, wo diese Berichte, die Totenbeschaubefunde von Innsbruck und Hall enthalten waren. Das heißt, das war praktisch der Fundus, mit dem wir gearbeitet haben und dann eben auf diese Summe von 112 Menschen gekommen sind. Inzwischen sind wir schon bei 114 oder 116 Leuten, weil natürlich ist das Ganze nie völlig abgeschlossen. Und andererseits gibt es nämlich eine Problematik, nämlich es sind ja sehr, sehr viele Menschen aus dem Lager, wo es praktisch so auch ein Transitlager gewesen ist, nach Dachau gekommen. Ja, auch in anderen KZs, Auschwitz etc., auch nach Dachau. Und du kannst dann sehr schwer unterscheiden. Und da hat es natürlich manche gegeben, die waren bereits derart körperlich am Ende, also kurz vor ihrem Tode, sei es, die eine Problematik ist ja das Essen, ja, also Unterernährung, und die andere Schwierigkeit, dass ja exzessive Gewalt ausgeübt worden ist. Und da können wir ganz klar davon ausgehen, bei vielen, glaube ich, konnten wir aufgrund der Aktenlage sagen, also die sind jetzt noch nach Dachau gekommen, waren aber praktisch schon vorher tot, ja, und die dem Tod schon nahe waren, damit sie nicht im Lager sterben, die noch schnell überstellt worden sind, ja, also diese Zahl können wir nicht eruieren. Ja.
Du hast gesagt, es sind ja viele, also von den 100, also von den mindestens 114 Toten im Lager Reichenau. Wie kann man das anhand der Quellen ablesen? Wird da für die Hörerinnen, dass das verständlich ist, steht es so drinnen, verstorben im Lager Reichenau? Welche Todesursachen sind da verzeichnet worden? Ist das so offensichtlich gemacht worden?
Also das eine ist klar. Das ist ein Prozedere, wie es auch in Friedenszeiten ist. Es braucht einen Totenbeschaubefund und die Angabe des Grundes, warum jemand gestorben ist. Das ist ja auch in den Vernichtungsanstalten, sei es für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Hartheim der Fall oder auch in den Konzentrationslagern. Die Problematik ist die, wie du die Frage stellst, was stimmt davon? Jetzt ist es so, dass die meisten hat eben der Lagerarzt, der Alois Piccinini, der vielleicht zweimal in der Woche gekommen ist, ausgestellt. Und da muss man einerseits sagen, bei einer Reihe von Fällen können wir ja auch nachweisen, dass es gefaked ist, wo er beim Prozess auch sagt, da hat der Lagerleiter mir genau angegeben, ich muss eine medizinische Ursache reinschreiben. Ansonsten sind es bestimmte Todesursachen, die wir sehr gut erklären können. Also, einfach gesprochen, das eine, das so häufig vorkommt, ist Lungenentzündung. Warum das? Nun, eine der perversen Bestrafungsarten war das sogenannte Kaltbaden. Also gerade im Winter oder im Herbst, Spätherbst bei tiefen Temperaturen und dann den entsprechenden Häftling in einen sogenannten Bunker, das war eine winzige Arrestzelle, die saukalt gewesen ist, nicht geheizt war, kalter Betonboden da hineinzugeben, und an dem sind dann eine ganze Reihe von Häftlingen verstorben, wobei immer wieder auch die volle Absicht war, dass sie sterben, und ansonsten nur unter Anführungszeichen die Bestrafungsart, an denen sie dann auch gestorben sind. Das andere sind dann mannigfältige Todesursachen, wo uns ganz klar wird, das sind Todesursachen, die entstehen aufgrund von Mangelernährung. Also der Körper ist geschwächt, er ist geschwächt für Infektionskrankheiten etc. Also so kann man sich das vorstellen und man muss immer einen sehr, sehr kritischen Blick haben, was hier als Todesursache drinsteht. Wie gesagt, also eine Reihe von Todesursachen können wir die Lagerbedingungen in Verbindung bringen und bei anderen, also gerade immer so, sehr häufig sind solche Dinge mit, die irgendwas mit Herz zu tun haben. Ja, jetzt kann es oft in dem Sinne stimmen, ich bin jetzt kein Mediziner, aber meistens oder sehr häufig stirbst du ja nicht an einer Ursache. Aber diese Letztursache kann ja stimmen, erklärt aber nicht, warum es dazu geführt wird. Irgendwann bleibt das Herz stehen. Also, wie gesagt, vieles können wir erklären und manches ist im höchsten Maß fragwürdig.
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, es sind ja auch viele misshandelt worden mit Strafen, auch mit Schlägen, was dann ebenfalls in den Totenbeschauberichten ja auch wiedergespiegelt wird, wo es dann geht um Nekrose oder Tod durch Sepsis, weil die Wunden und die Personen, die natürlich bestraft wurden, ja auch nicht ärztlich behandelt worden sind.
Ja, das ist ein sehr großes, wichtiges Thema und sehr spannendes Thema, mit dem ich näher auseinandersetzen möchte, anhand von diesen zwei Personen, dem Alois Piccinini und dem Matthias Köllemann. Der eine ist der Lagerarzt und der andere ist der sogenannte Sanitäter. Beim Piccinini, das ist interessant, dann zu sagen, was ist ein Täter, wer ist ein Täter, wer hat welche Verantwortung, ne? Da geht maximal zweimal in der Woche hinein, ist sehr willfährig, präsentiert sich dann immer als jemand, der überhaupt nichts tun hätte können. Und der Matthias Köllemann, der ist ja viel stärker der Täter, der verweigert massenweise den Häftlingen, die auf Pflege angewiesen worden wäre, die Pflege. Und nachdem die Häftlinge in einem extrem hohen Maße sehr, sehr viele malträtiert werden, grün und blau geschlagen werden, von Holzstöcken bis Knüppeln, Peitschen, Fäusten, Fußtritten etc., ist es klar, dass Wunden sind. Diese Wunden verheilen nicht, weil die entsprechende Pflege fehlt. Sie entzünden sich, wenn dann der Körper gleichzeitig zu wenig zu essen bekommt, ist er anfälliger. Und darüber hinaus ist ja eines der wesentlichen Ebenen des Gestapo-Lagers, Arbeiterziehungslagers, Auffanglagers, Durchschleuselagers, Transitlagers, Lagers für politische Gefangene, ja etwas, wo Zwangsarbeit verrichtet wird. Ne? Im Lager, aber vor allem in den diversesten Außenkommandos. Und auch wenn ein Häftling in einem ganz miesen körperlichen Zustand ist oder gerade auf das Heftigste geschlagen worden ist, ist es mit der Zeit nur einem ganz, ganz kleinen Teil von Häftlingen vergönnt oder wenn sie fast gar nicht mehr gehen können, dass sie auf die Krankenstation in die Sanitätsbaracke gebracht werden. Das heißt, in derartigen katastrophalen körperlichen Zuständen müssen die auch noch weiterarbeiten. Ja, und dieser ganze Komplex an Arbeits- und Lebensbedingungen, wie bei diesem Fall, Wunden verheilen nicht, es entsteht Wundbrand etc., das ist ein weiterer Grund, den du sehr, sehr richtig anführst, warum auch so viele gestorben sind.
Ihr habt jetzt sehr viele Daten erhoben, sehr viele auch biografische Daten dann erhoben. Anhand von denen kann man ja dann auch größere Statistiken machen vom Lager und in dem Fall natürlich von den Toten im Lager. Können wir vielleicht da auch noch ganz kurz drauf eingehen, einerseits, woher kamen diese, oder in dem Fall nur eben ja nur die Toten, von den vielen wissen wir ja nicht, wo sie herkommen oder wann sie dann hingekommen sind. Einfach mal Nationalitäten, auch vielleicht ein bisschen das Alter zu beschauen, wie alt waren die im Schnitt? Welche Altersgruppen waren stärker vorhanden, welche weniger?
Na jedenfalls, das eine typische des Lagers ist, zunächst wäre es ja als Auffanglager für Italiener gedacht gewesen, die zunächst noch im befreundeten Status unter Mussolini herkamen als normale Zivilarbeiter, Zivilarbeiterinnen, die aber dann wieder heimkehren wollen, weil die Bedingungen Entlohnung, Arbeit, Freizeit, Bomben in Deutschland so schlimm waren, dass sie zurückgehen wollen und da werden sie dann geschnappt und umerzogen durch Arbeit. Das heißt, wir haben unter den Toten ist die stärkste Gruppe praktisch die Italiener. Hier muss man aber sagen, dass diese große Anzahl der Toten darauf zurückzuführen ist bei italienischen Staatsangehörigen, dass die erst massiv auftreten, als Mussolini 43 gestürzt wird und Italien die Fronten wechselt. Da bekommen die Italiener einen neuen Status vom befreundeten Staat zum Militärinternierten. Und hier haben wir auch außerhalb des Lagers Reichenau, überall wo Italiener gewesen sind, zunächst noch befreundet, mit den anderen deutschen Soldaten auch gekämpft haben, ob das jetzt Griechenland ist oder bei uns hier, werden die jetzt neben Juden, Jüdinnen und den sogenannten Ostarbeiterinnen, also den Sowjetstaaten und Polen, am miesesten behandelt. Hier ist, also über das Lager Reichenau hinaus, sehr spannend, dass gerade Tiroler, Südtiroler ganz massiv auch Italiener mies behandeln, weil hier diese Geschichte der Walschen, die Südtirol-Frage, schon wieder sind sie feig und wechseln die Fronten. Also sie sind mit ungeheurer Brutalität wird jetzt gegen die Italiener vorgegangen. In Griechenland werden die zu Hunderten erschossen zum Beispiel. Ja? Das spiegelt sich dann in Tirol auch ab. Die Italiener müssen nicht unbedingt nur aus Tirol gekommen sein, die kommen auch aus Deutschland oder auch aus anderen Gebieten des heutigen Österreich. Und die werden dann in den letzten zwei Kriegsjahren irre brutal behandelt, deswegen so viele Tote. Das andere, was ganz typisch ist, sind die zwei Nationalitäten, die in der Rassenhierarchie der Nationalsozialisten ganz, ganz unten angesiedelt sind, neben Juden und Jüdinnen. Das sind einerseits die Polen. Ja. Und andererseits, wie ich vorher nannte, die Ostarbeiter, Ostarbeiterinnen, einfach gesagt, es sind praktisch Sowjet-Angehörige und hier ganz, ganz stark aus der Ukraine, weil nach Tirol kommen, sind die Ukraine und Ukrainen extrem großer Teil von Menschen, die hierher deportiert worden sind. Und die Altersstruktur dieser Leute ist sehr, sehr jung. Ja, und das spiegelt sich ja auch wieder, dass du ziemliche Jugendlichkeit hast bei den Ermordeten. Ist nur der scheinbare Widerspruch, dass doch junge Menschen widerstandsfähig sind. Aber das hat einerseits damit zu tun, andererseits, dass die besonders zur Zwangsarbeit unter brutalsten Bedingungen herangezogen werden. In den über 50-Jährigen oder alten Menschen sind relativ von der Anzahl her wenige. Von den Toten, wie gesagt, sind Ukrainer, Sowjetangehörige generell und Polen dann die stärkste Gruppe. Also die zusammengenommen sind noch mehr als die Italiener. Aber ansonsten wäre Nummer eins Italien, Polen, Sowjetunion inklusive der Ukraine, was man heute nicht besonders sagt aufgrund dieses Konflikts, des Krieges, der jetzt herrscht. Und dann kommen erst Einheimische, also Österreicher, sind so 13 Leute und dann sind so vereinzelte, verschiedenste Staaten. Ja.
Bei den Anmerkungen, also bei dieser Studie, wird es ja dann listenhaft quasi die Opfer aufgereiht. Bei Anmerkungen steht hin und wieder auch ein Einsatzort. Woher stammen denn oder wie kommt man zu diesen Informationen, dass man wirklich die punktuell für Firmen oder für auch Standorte, also wo lokal eingesetzt worden sind, wo kommt man an solche Informationen?
Ja, das eine ist so, im Totenbeschaubefund muss der Ort auch angegeben werden. Der Ort ist etwas, der in der Regel stimmt, wenn angegeben wird, im Lager oder irgendwo auch im Außen. Also man muss sich nicht vorstellen, was die Außenkommandos betrifft, das Lager Reichenau, wie auch die anderen Lager, die nicht Arbeitserziehungslager Reichenau gewesen sind, das ist ja auch noch von der Reichspost, von der Reichsbahn Eignungslager, zwei Lager der Stadt Innsbruck, Kriegsgefangenenlager, Zivilarbeiterlager. Aber alle diese Häftlinge werden in Außenkommandos von Firmen angefordert. Und eine besonders unrühmliche Firma ist die Firma Stippler. Ja, also ein ganz großer Teil betrifft natürlich Bauarbeiten oder eben auch, wo sie noch weiter weg sind, Aufräumearbeiten nach Bombenangriffen, also Schutt plus Blindgängerbeseitigung. Und das war natürlich sehr gefährlich. Und diese Blindgängerbeseitigung war jetzt nicht nur in Innsbruck, sondern eben auch weit darüber hinaus, also etwa in Brixlek. Ja? Und da sind dann entsprechende Dinge passiert mit Todesfolgen.
Wir können jetzt in unserem Gespräch nicht alle Opfer benennen und auch anbringen. Deswegen aber trotzdem vielleicht, dass wir exemplarisch auf Einzelschicksale eingehen. Es gibt da einmal ein Recht und aus meiner Sicht spiegelt es auch sehr gut diese Weite von diesem, von wo die Menschen hergekommen sind, in dieses Lager in der Reichenau. Und da hast du auch schon drüber geforscht.
Ja, also etwas, was man jetzt nicht vermuten würde, sind Juden und Jüdinnen aus Libyen, die ganz spezifisch eine britische Staatsangehörigkeit hatten. In der Kriegszeit ist ja Italien quasi Kolonialherr in Libyen. Und ab 1942, wo also der Krieg dynamisch wird, also dynamisch im negativen Sinne für das Deutsche Reich und für Italien, die ja Bündnispartner sind, greifen dann die antijüdischen Maßnahmen auch im italienischen Bereich. Und ab 1942 deportieren die italienischen Behörden libysche Juden und Jüdinnen in ein eigenes KZ an der tunesischen Grenze. Und andere Teile bringen sie nach Italien, in verschiedene Orte Italiens und einen anderen Teil nach ins KZ Bergen-Belsen. Und es sind so an die, es sind 62 libysche Staatsangehörige jüdisch-britischer Herkunft, die dann nach Innsbruck deportiert werden, ins Lager Reichenau im Herbst 1943. Und das sind in Wirklichkeit weniger Einzelpersonen als Familiengruppen. Und hier haben wir eben ganz interessant einen Bericht von Überlebenden, der bald einmal nach der Befreiung vom Nationalsozialismus sind die interviewt worden. Und deswegen haben wir hier eine ganze Reihe von Informationen, wie es ihnen gegangen ist. Und bei dieser Gruppe ist es so, die waren, wie gesagt, von Herbst 43 bis Mitte April 44 im Lager und zwei davon sind ums Leben gekommen. Ein Junger mit 27 Jahren, der Shalom Reciniano, und auf der anderen Seite ein wirklicher alter Mann, ein betagter Mann, wo es verschiedene Daten gibt, seines Geburtsdatums zwischen 70 und 85. Dessen Grab eben am Friedhof, am Soldatenfriedhof ist. Ich bin zufällig darauf gestoßen und das war dann wieder der Anfang, Zufall. Ja, was ist denn das? Was ist das für ein Name? Und bei dem Grab ist eben so das entsprechende jüdische Zeichen. Ich konnte mir das nicht erklären. Und italienisch, britisch, boah, das war völlig unklar. Und dann bin ich dem Ganzen nachgegangen und dann draufgekommen, dass er zu dieser Gruppe gehört hat. Bei ihm wissen wir die Todesursache nicht. Ja, beim Reciniano schon, das entspricht genau dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Ein junger, starker Mann, der ständig zu sehr harter Arbeit verpflichtet wird mit schlechter Ernährung, der daran auch erkrankt, der diese Verpflegung, diese Pflege nicht bekommt und der dann praktisch ganz am Schluss noch eingeliefert wird ins in Sanitätsbaracke, wo es aber zu spät ist und er dort eben auch stirbt. Wir lernen aus diesen Berichten von der Ankunft, wo man bereits geschlagen wird oder wo sich alle nackt ausziehen müssen. Darunter sind, es war eigentlich ein Männerlager, aber gerade auch in dieser Gruppe können wir sehen, dass immer wieder auch Frauen dabei gewesen sind, obwohl es, wie gesagt, nicht für Frauen gedacht war. Das wäre eher das Lager Jenbach, über das wir gar nichts oder kaum etwas wissen. Und da sind diese Demütigungsrituale, auch die Frauen müssen sich nackt ausziehen unter dem hohen Gelächter eben der Wachen. Die Frauen arbeiten im Lager der Männer auswärts, die müssen zu dem professorischen Flughafen gehen, müssen im Winter schlecht bekleidet mit Holzpantoffeln, Fetzen um den Füßen, Schnee stapfen und alleine Menschen, die aus Libyen kommen mit dem Klima und hierher. Da waren auch relativ viele ältere Menschen auch dabei, die darunter gelitten haben. Stärkste Erfrierungen, auch typisch für das Lager. Das Glück im Unglück hat darin bestanden, dass es einen Deal gegeben hat zwischen den Briten und den Deutschen wegen eines Gefangenenaustausches, sodass dann übers Rote Kreuz diese, also 60 waren sie dann, aber 61, mit 61 sage ich dann noch etwas, die sind dann eben dann freigelassen worden. Im April 44 konnten dann, also Schweiz, Frankreich, und haben überlebt. Etwas Spezielles gibt es, der 61. Mensch, eine Frau war schwanger und die hat ihr Kind zur Welt gebracht im Krankenhaus in Innsbruck. Die haben überlebt. Und das Interessante ist, dass in den frühen Nullerjahren, als Österreich sich erstmals unter internationalem Druck bequemen musste, sich dem Thema Zwangsarbeit zu widmen und auch Entschädigungszahlungen zu leisten. Ich meine, Entschädigungszahlungen, das waren 5.000 Euro, 6.000 Euro, 7.000 Euro. Aber immerhin. Und da haben sich aus der Gruppe der libyschen Juden und Jüdinnen, wo die meisten zu dem Zeitpunkt ja schon tot waren, eben zwei gemeldet, und eine davon war eben die Frau, damals eben das Baby, das überlebt hat und die dann schon im gesetzten Alter sich gemeldet hat und die zu diesem Zeitpunkt eben in Israel gelebt hat.
Wir haben jetzt natürlich bis zur Zeit 45 gesprochen. Die Studie befasst sich aber auch noch mit der Zeit danach. Das ist nämlich auch nochmal ganz ausdrücklich im Vorwort der Studie enthalten, weil es da ebenfalls ein Forschungsdesiderat gibt. Gehen wir vielleicht zum Abschluss auch nochmal auf diese Zeit kurz ein, die Nachnutzung, was ja auch viele Innsbrucker wahrscheinlich oder Innsbruckerinnen ja auch erlebt haben, noch Lebende.
Ja, also zunächst ist das Lager ja sehr multifunktional verwendet worden. Das heißt, auf der einen Seite, und die Fotos, die wir haben vom Lager, die sind eigentlich aus der Zeit, als es nicht mehr Nazi-Lager gewesen ist. Und da, die Überlebenden werden ja dann quasi auch zu Flüchtlingen, ja, oder Displaced Persons. Dann muss man sich ja so vorstellen, Zehntausende Displaced Persons aus den verschiedensten Teilen, wo die Nazis ja die verschiedenen Staaten besetzt haben, strömen gerade auch über Tirol, über Innsbruck, weil viele dann weiterziehen oder hier in verschiedensten Flüchtlingslagern untergekommen sind, oder auch Italiener, Italienerinnen, die über den Brenner heim wollen. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Flüchtlinge. Interessierte können über, wenn sie YouTube gehen und da was erreichen und so weiter eingeben, kommen zu so einem Ausschnitt von ein paar Minuten, wo man Menschen am Bahnhof in Innsbruck, diese Menschen, und auch im Lager sieht. Ja, und es sind in erster Linie diese geflüchteten Menschen oder Überlebenden. Dann wird das Lager auch genutzt als so eine Art Heeresentlassungsstelle. Das heißt, es sind ja wieder Massen an Menschen, die kommen oder die freigelassen werden in Kriegsgefangenschaft. Und die französischen Behörden weisen zuerst die Leute ein, damit die, weil du musst ja schauen, ist da SS-Lass, dem Bereich, wird ein bisschen was untersucht, und dann werden sie freigelassen und können dann in ihre Heimatgebiete oder in verschiedene Gebiete nach Tirol. Eine andere große Gruppe, die dann hier entsteht, ist, dass die französischen Behörden das Lager dann auch als Entnazifizierungslager nutzen. Das heißt, dass sehr viele Nationalsozialisten bestimmte Zeit dort sind. Und wir haben ja mehrere Lager, wo Ex-Nazis untergebracht werden. Das eine ist dieses Oradour in Schwarz. Das andere ist zum Beispiel, das sind die größten, Weichenau, Oradour in Schwarz und die Festung Kufstein. Da gibt's ziemlich riesigen Austausch untereinander. Häftlinge, Nazis, wo irgendwas ist oder die ärztlichen Bedarf haben, größeren, die kommen dann in die Reichenau, weil es dann einfacher ist, dort sie in Krankenhaus Innsbruck oder irgendwo hin zu bringen. Dann nutzen einige die Chance zur Flucht. Ja, und dann, und das ist, finde ich, sehr, sehr interessant, das ist auch eine ähnliche Geschichte, wie wir sie in Schwarz haben, wie ich sie jetzt vor kurzem in Schwarz untersucht habe. Die letzte Etappe, die am längsten währt, das ist die Unterbringung der Armen. Ja, also da ist die Reichenau eine Armensiedlung. Das heißt, wir haben ja in Österreich, auch in Tirol, nach dem Krieg einen unheimlichen Wohnungsmangel aufgrund von Bombardierungen etc. Und das Barackenlager-Dasein ist etwas, das bis weit in die 1960er Jahre, auch in der Reichenau, da geht es ja bis Anfang 70er Jahre, das Stadtbild beherrscht. Ja, das sowohl in Innsbruck, in Schwaz, in Kufstein, in Wörgl und so weiter und so fort. Und es ist natürlich typisch, dass einerseits bestimmte, also der Nationalsozialismus in Tirol sehr spät erst beforscht wurde, dass bestimmte Themen, wie das, worüber wir jetzt gerade sprechen, exzessiv spät, für vieles zu spät, und dass das sich gesellt zu einer anderen Thematik, die immer extremst vernachlässigt wurde und wird, das ist die Geschichte der Armut, die Geschichte der Armen. Und gerade in diesem Lager Reichenau, wo die randständigen Menschen ja ghettoisiert werden, die dann ja nicht nur als Wohnungslose dort unten hausen, sondern natürlich sehr, sehr rasch übel beleumundet sind, beleumundet werden, die aber dadurch so ein Zugehörigkeitsgefühl füreinander gegen die Mehrheitsgesellschaft bekommen. Und man muss sich eines vorstellen, heute ist die Reichenau ganz klar Innsbruck. Ja, und ich meine jetzt nicht nur als geografische Zugehörigkeit, sondern ja, bist dort mit dem Radl, mit dem Bus und so weiter. Aber damals war das außen. Ja, war ja auch eines dieser Gründe, warum die Nazis ja auch diesen Grund genommen haben, um dort die Lager zu errichten. Und das heißt, die in Innsbruck, das sind immer schon die Besseren, und die in der Reichenau, das sind die Abgesandelten. Du könntest hier auch ein paar Gegenden in Innsbruck hernehmen, vom Schlachthof, Bremstraße, Stalingrad etc. Das ist so, ja. Das heißt, wo werden diese Kinder denn auch beschult? Ja? Also diese Armut, die vererbt sich dann praktisch ja weiter, und das geht praktisch bis dann die Olympiaden sind, wo viel neuer Wohnraum geschaffen wird, und da werden dann die Anzahl der Baracken, die immer niedergewohnter und niedergewohnter werden, werden die sukzessive aufgelöst. Und man darf sich aber nicht vorstellen, dass dann die Armen, hip hip hurra, dann alle in die Hochhäuser hineinkommen. Das heißt, da gibt es dann Untersuchungen in der Stadt Innsbruck, und ganze Reihe dieser Menschen werden als nicht wohnungsfähig angesehen, sodass sie in die Brennpunkte, wo ich eben gerade genannt habe, wie im Stalingrad, Schlachthof und so weiter, dorthin gesiedelt. Oder ganze Reihe bekommen Wohnungen dann später in den Hochhäusern, wo schon ganze Reihe auch nicht mehr im besten Zustand sind. Also wie gesagt, ganze Reihe von Familien können umsiedeln, aber ganz viele gehen von einem schlecht beleumundeten Ort für Randständige in den nächsten übel beleumundeten Ort. Und hier schließt sich praktisch der Kreis zu meinem anderen Forschungsfeld, das dann sich immer so überlappt hat, nämlich Kinder und Jugendliche in der Fremdunterbringung und solchen Barackenlagern, sei es Reichenau oder andere Baracken, die es in Innsbruck gegeben hat. Da sind ja auch sehr, sehr viele sogenannte Jenische, ja, die man als Körner beschimpfen hat, ja, Tiroler, Zigeuner etc. Aus diesen Gegenden rekrutiert sich ein extrem großer Teil von Kindern und Jugendlichen, die in Heimunterbringung kommen, wo dann die entsprechend zu einem sehr hohen Maß nächsten Gewaltexzesse dann auf sie warten. Ja. Also wie gesagt, die Geschichte der Armut, das ist noch etwas, wo man weiterforschen muss. Es sind aber immerhin ja schon einige spannende Sachen erschienen, oder auch die Boxsiedlung, die quasi ja übergeht, auch in die Reichenau, ist ja auch Stadtarchiv in der Reihe eher auch rausgekommen von der Frau Hollaus, wo hier sehr spannende Geschichten sind. Also man sieht, dass diese Nazi-Zeit direkt und indirekt bis weit in die Gegenwart hineinreicht, hineinweht, und Themenbereiche, Geografien und sonstige Themenfelder betrifft, wo wir nicht denken würden, dass das irgendwas noch mit Nationalsozialismus zu tun hat.
Archivwürdig ist eine Produktion des Stadtarchiv Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.